Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Backwaren-Disco hieß der Berliner Tanztempel Far Out in den 80ern und 90er Jahren bei denen, die Bescheid wussten. Jetzt erzählt eine TV-Doku die Geschichte der Bewegung, die auch in Deutschland viele Anhänger hatte. Thema jetzt im Kompressor-Podcast. Ich bin Max Oppel. Willkommen. Dass man auch spirituell kommerziell sein kann, das hat die Backwarenbewegung Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre bewiesen. Auch in Deutschland waren plötzlich orange gekleidete junge Menschen zu sehen, mit Holzketten um den Hals, die in Kommunen lebten und sexuelle Befreiung und spirituelle Erlösung suchten.
Da wurde morgens meditiert, dann konnte man verschiedene Aktivitäten machen, von Meditation bis Yoga bis was immer, singen, tanzen. Es wurde sehr viel getanzt und gesungen und zelebriert. Ne?
Eine Geschichte, die man den Jüngeren heute erzählen muss. Über die Backwaren-Kommune in Oregon, USA, gab es 2018 die Netflix-Serie Wild Wild Country. Und heute Abend läuft in der ARD ein Dokumentarfilm mit dem Titel Backwaren, die Deutschen und der Guru. Unser Kritiker Matthias Dell hat ihn schon gesehen. Hallo.
Hallo.
Ja, wer genau war eigentlich Backwaren und wie erzählt der Film diese Bewegung?
Also der Film erzählt das sehr chronologisch. Bhagwan war ein Guru tatsächlich, der auch als sehr faszinierend beschrieben wird. Der hat so verschiedene Namen, heißt dann meistens Osho und der spricht halt zu den Leuten und die Leute sind dadurch irgendwie fasziniert. Und wenn man eben nicht viel weiß, wie jüngere Leute heute womöglich, dann erfährt man aus diesem Film doch sehr viel, wie da ausgebrochen wird aus dieser Enge der Nachkriegsjahrzehnte und es auch wirklich um was geht, was freizulegen und andere Körper- und Geschlechterbilder vielleicht auch zu entwickeln. Es gab ja auch in Deutschland bekannte Figuren, Peter Sloterdijk zum Beispiel, oder Peter Lustig, der Löwenzahnerfinder, die da waren. Und dann kommt eben diese Bewegung auch nach Deutschland zurück. Und dann müssen sich aber die Kommunen fragen, wie sie jetzt Geld verdienen, wovon sie dann leben können. Und da ist die Idee mit dem Singen und Tanzen gar nicht so fern. Sie gründen nämlich Diskotheken. In Berlin gab es dann eine, die hieß Far Out, also West-Berlin natürlich. Die gab es auch in Hamburg. Und
kann
in
ich
Hannover
auch gut erinnern,
heißt
übrigens.
Die... Sehr gut. Und in Hannover gibt es die sogar noch unter dem Namen Osho. Ist jetzt natürlich gerade geschlossen, aber da merkt man eben, wie lange das eigentlich weiterreicht. Und was der Reiz an diesen Diskotheken war, das wird im Film erzählt.
So sind die Leute gekommen, die sich eigentlich in dem Nachtleben, das zu der Zeit wahrscheinlich existiert hat, es war dunkel, es war verraucht, es war verdrogt, es war anstrengend. Und wir waren halt so ein Gegenpol. Die Osho-Diskos waren so hell wie hier. Du hast jeden gesehen, du hast dich angeschaut, du hast die Menschen total mitgekriegt.
Und wenn man das von heute aus hört, dann merkt man natürlich, es geht um Abstand, Frauen fühlen sich sicherer, Männer sind nicht übergriffig. Das ist ja ein Thema, was wir heute bei Festivals und in Clubs als Awareness sehr gut kennen.
Hört sich ja zunächst mal total gut an, allerdings hat das Ganze dann doch ein eher ungünstiges Ende gehabt. Also zeigt der Film das dann auch, diese eher schlechte Entwicklung?
Ja, also in dieser Entwicklung kommt es natürlich irgendwann auch zu diesen ganzen Problemen, zu der Eskalation, die da vor allen Dingen in Oregon passiert, wo dann auch welche von diesen deutschen Leuten hinreisen, dort wohnen, dort leben, auch plötzlich merken, wie merkwürdig das alles ist, weil dort dieser Guru, dieser Osho dann ja irgendwie ins Schweigen verfällt und sich täglich nur noch zeigt bei seinen Drive-Bys, wie das heißt, in einem seiner vielen Rolls-Royce. Und gerade diese Luxuskarre ist ja nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass da jetzt Spiritualität so groß geschrieben wird.
Während das Drive, also wenn Bhagwan an den Leuten vorbeifuhr, liefen an seinem Rolls Leute mit Maschinengewehr neben dem Auto. Und die Sheila und einige andere hatten hier eine Knarre im Gürtel. Und das war schon sehr strange. Also ich dachte, ich bin irgendwie im falschen Film.
Und Sheila ist eben die Assistentin, die eigentlich diese ganze Unternehmung managt. Und da könnte man vielleicht sagen, dass die jetzt in dem Film Die Deutschen und der Guru etwas kurz kommt in ihrer ganzen Komplexität.
Das erledigt dann die Netflix-Doku-Serie Wild Wild Country. Da steht sie im Mittelpunkt von 2018. Wie unterscheidet sich der Dokumentarfilm jetzt insgesamt von der Serie?
Also man könnte sagen, der Dokumentarfilm ist eigentlich so ein klassischer deutscher Bildungs- oder Entwicklungsroman. Kinder brechen auf in eine Welt, machen Erfahrungen, auch Enttäuschungen, das ist auch ganz wichtig, und stehen am Ende irgendwie als gereifte Persönlichkeiten da. Und das erzählt eben Jobst Knigge in seinem Dokumentarfilm sehr chronologisch, eben auch linear. Bei Wild Wild Country ist das ein bisschen anders. Das ist schon das krassere Teil, weil es mehr Folgen gibt. Dadurch kann auch ein bisschen komplexer erzählt werden. Und vor allen Dingen ist das aber quasi eine Art Western, könnte man sagen. Also ein invertierter, umgedrehter, potenzierter Western. Weil es diesmal so ist, dass die Kolonisatoren lustigerweise aus Indien kommen und sich das Land von der einheimischen Bevölkerung wegnehmen, die in dem Fall eben Weiße sind. Also 40 Leute in diesem Dorf in Oregon, was dann die Bhagwans mal eben mit Politik, Tricks, aber auch eben Gewalt irgendwie übernehmen. Und zu diesen ganzen ganzen quasi Verdrehungen im Genre des Westerns gehört eben auch, dass diese Frau Sheila da das Projekt managt und befehligt. Und die ist auf der einen Seite dann schon eine Evil Woman, wie man das so kennt, aber sie ist irgendwie auch eine Freiheitskämpferin. Und davon handelt der Western ja, dass praktisch die Freiheit der einen auf Kosten der anderen geht. Und man könnte natürlich auch sagen, der Western als Landnahme ist auch das Motiv oder die Urerzählung des Kapitalismus.
Und ja, der Kapitalismus entfesselt sich ja heute weiter. Inwiefern ist es interessant, was damals passiert ist, von heute aus gesehen?
Naja, wenn man so weiter jetzt denkt, also das ist interessant ist ja, dass diese ganzen Sachen, die Bhagwan damals kontrovers gemacht hat, wo auch nicht klar ist das jetzt eine Sekte oder ist das nur Selbstbefreiung, vermutlich ist es einfach beides gewesen. Also es war praktisch schon auch wichtig für eine gewisse Generation. Gleichzeitig war es auch korrupt und es war auch irgendwie gewalttätig. Aber das Interessante ist ja, dass sobald der Osho dann 1990 stirbt, diese Bewegung heute total angekommen ist in der breiten Masse. Also Meditation und Yoga sind heute Sachen, die macht jeder. Diese ganze Wellnessbewegung fußt im Prinzip darauf. Und darauf verweist auch der Dokumentarfilm am Ende, wenn er eben sagt, wie viele von diesen Büchern, Ratgebern, die mit diesem Osho-Bild, das vollkommen unkontrovers ist heute, heute eben diese Erzählung weitertreiben. Und was vielleicht noch interessant ist, ist, dass es eben vor 10 Jahren in Deutschland schon eine Komödie gab, Ein Sommer in Orange, die auch schon diese Bhagwan-Geschichte erzählen wollte, aber da irgendwie wirklich nur auf so ein komisches Cultural Clash auf dem Lande, merkwürdige Leute, komische Einheimische gesetzt hat und überhaupt nicht gemerkt hat, vielleicht auch nicht merken konnte, was für eine große Geschichte in dieser ganze Story steckt. Und da muss man sagen, ist der Dokumentarfilm von Jobst Knigge jetzt eindeutig weiter, weil man schon eben sehr stark merkt, wie wichtig dieses Thema gewesen ist.
Matthias Dell über Bhagwan, die Deutschen und der Guru. Läuft dann heute Abend um 23.20 Uhr in der ARD, steht bereits jetzt in der Mediathek. Und die Serie Wild Wild Country finden Sie auf Netflix. Vielen Dank, Matthias.
Bitte sehr.
Der Kunst- und Musikraum Siberia wurde als Highlight des CTM-Festivals für experimentelle Popmusik angekündigt. Und wir machen einen Audio-Rundgang und verraten, was sich in den virtuellen Räumen des Festivals so alles verbirgt, im zweiten heutigen Kompressor-Podcast. Unbedingt reinhören.